Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, der ersten nach der Bundestagswahl, in der einer der Architekten hinter dem Wahlerfolg von Friedrich Merz zu Gast ist, nämlich der Generalsekretär der CDU, der sich leider ein Virus eingefangen hat und nur dank der Fähigkeiten der deutschen Pharmaindustrie, glaube ich, heute hier sitzt. Vielen Dank dafür. Und an denen wir heute mit Blick in diese Runde sehr viele Fragen haben, hinter denen aber in Wahrheit eigentlich nur eine einzige Frage steckt, nämlich: Wer sagt jetzt den Deutschen, was wirklich los ist? In Amerika, in Russland, bei der Bundeswehr, in der deutschen Autoindustrie, in der Rentenkasse, auf dem Wohnungsmarkt. Hat er die Kraft dazu? Hat Friedrich Merz sie? Und was, wenn der einzig mögliche Koalitionspartner, den man hat, das alles ganz anders sieht? Das fragen wir den promovierten Volkswirt Carsten Lindemann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke für die Einladung.
Ja, und da sitzt er, der einzig mögliche Koalitionspartner, den die Union hat. Genau der, der die Dinge ganz anders sieht, der vor einem möglichen Koalitionsvertrag erst einmal eine Entschuldigung von Friedrich Merz fordert für die de facto Zusammenarbeit mit der AfD, wie er sagt, der die Schließung der deutschen Grenzen für keine Option hält, der die Abschaffung des Bürgergelds für keine Option hält und der nicht nur die CDU, sondern auch seine SPD hart angeht, wenn er sagt, ausgerechnet einer der Architekten dieses Misserfolgs, nämlich Lars Klingbeil, greift jetzt nach dem Fraktionsvorsitz. Dieser Eindruck ist fatal. Nichts weniger als all das ist die Ansage des ziemlich mächtigen Juso-Vorsitzenden Philipp Thürmer. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und zur politischen Einordnung eine exzellente Kennerin deutscher Politik und insbesondere ostdeutscher Lebenswirklichkeit, die sagt, einerseits bin ich fast schon fasziniert von der raffinierten Machtpolitik von Lars Klingbeil. Andererseits sieht sie die CDU, ich zitiere, am unteren Rand der Erwartung noch ein bisschen schlechter, sagt sie, und die Union wäre am Rande einer Katastrophe gewesen. Und eine Frau, die über die AfD sagt, noch vor wenigen Jahren wurde sie gewählt, weil die Leute ihren Protest hinterlegen wollten. Heute wird die AfD gewählt, weil man es wirklich will. Was bedeutet das? Das fragen wir Anne Hennig. Herzlich willkommen. Ja, und die gleiche Frage an diesen Mann, einen der bestinformierten Hauptstadtjournalisten, den wir mit Blick auf diese Karte fragen wollen. Was ist das für eine politische Realität, in der wir da im Februar 2025 angekommen sind? Zwei dominierende Farben und zum ersten Mal nicht schwarz und rot. Die AfD nicht nur als Volkspartei, sondern auch als Partei der Arbeiter etabliert. Und gleichzeitig eine Mitte, die eine politische Mitte, die immer weiter schrumpft, weshalb Carsten Lindemann sagt, wir sind nur noch einen Schritt von Österreich entfernt. Die Frage ist, hat er recht? Das fragen wir den Chefredakteur von Table Media und nicht nur den, Michael Brücker. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Danke Ihnen allen sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich hoffe, es geht einigermaßen.
Alles gut.
Mit der Stimme. Heute, schönes Foto. Die Unionsspitzen sitzen in Berlin zusammen, um sich über die nähere Zukunft abzustimmen. Und beim Blick auf dieses Foto, Herr Lindemann, war meine erste Frage im Kopf, welche Ministerinnen hat sich diese Männerrunde einfallen lassen für das neue Kabinett?
Das Foto hätte ich gar nicht gepostet. Das war ein ganz normales Treffen. Wir haben eine Wahlnachlese gemacht. Da sitzen die Parteivorsitzenden, die Generalsekretäre und die beiden aus der Fraktion. Genau, das sind die Funktionen. Aber wir werden natürlich in den Koalitionsverhandlungen gemischte Teams haben, sehr große Teams. Und das wird dann funktionieren.
Finden Sie schade, dass da keine Frau sitzt?
Ja, das sind ja die Funktionen. Wir haben eine Wahlnachlese gemacht, die Parteivorsitzende etc. Ja. Und wir werden das...
Bei Funktionen sollten auch Frauen dabei sein.
Ja, absolut, absolut. Deswegen brauchen wir auch mehr Frauen in Führungspositionen, vor allen Dingen in der Politik.
Frau Hennig, wenn Sie das sehen, wie geht's Ihnen da?
Es ist die CDU.
Das klingt so desillusioniert.
Nee, ich finde, es muss sich nicht jede Partei an eine Frauenquote halten.
Es ist einfach nur 2025, Februar, so dachte ich jetzt.
Ich glaube, man tut sich einen Gefallen, wenn man in der eigenen Führungsriege auch Frauen hat, weil die im Zweifel vielleicht eher imstande auch sind, Politikstrategien zu entwerfen, mit denen man auch bei Frauen ankommt. Das ist ja ein CDU-Thema, aber mein Gott, es muss die Partei entscheiden.
Herr Brücker?
Naja, so ein Foto ist schon deplatziert und
Ich muss zur Ehrenrettung von Carsten Lindemann sagen, was er jetzt hier offenbar nicht zugeben will, dass das die CSU gepostet hat und jetzt keine Strategie der Gesamtunion war, dieses Bild als das neue Führungsbild der Union zu posten, ist unnötig und wirklich deplatziert. Aber wahrscheinlich werden ein paar Frauen bei den Sondierungsverhandlungen auch in der CDU dabei sein.
So, gibt es Abzüge einfach in der B-Note. Aber jetzt mal zum Inhaltlichen, beziehungsweise zu den Zahlen. Was stört Ihnen mehr, dass Sie die 30%, die Sie selber sich vorgenommen hatten, dass Sie die deutlich verfehlt haben oder dass Sie tatsächlich nur einen einzigen möglichen Koalitionspartner haben, nämlich die SPD?
Was mich mehr stört, ist schon, ich hätte gerne zwei gehabt, zwei Partner. Mögliche Partner, weil das ist wie beim Mittelständler, der zwei Lieferanten hat, kann ich ganz anders mit verhandeln. Die SPD hat natürlich jetzt eine sehr starke Position, auch in den Verhandlungen.
Ich möchte sagen, ein gewisses Erpressungspotenzial.
Ja, so könnte man es auch sagen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht mehr solche Vokabeln in den Mund nehmen, weil es geht jetzt nicht mehr um Erpressung, sondern es geht darum, es gibt jetzt die letzte Ausfahrt. Ich habe es gesagt, es ist jetzt, der nächste Schritt ist Österreich. Und wenn wir es nicht packen, einigermaßen ein bisschen Vertrauen wieder in die Politik zurückzuholen, in die Mitte des Parlaments, dann war's das. Dann wird die AfD bei 40% nächstes Mal liegen. Wir sehen das ja jetzt schon im Osten, die blaue Karte, dann wird das immer mehr. Und deswegen geht's nicht um Erpressung, sondern wir werden mit der SPD versuchen, der Wahlkampf ist vorbei, erstmal ein Lagebild zu machen, ob wir über die gleiche Lage reden oder ob es da Unterschiede gibt. Wenn wir in der Beschreibung der Lage einer Meinung sind, wir reden ja gleich noch über die Themen.
Philipp Thürber atmet schon tief durch.
Dann kriegen wir das hin.
Machen Sie doch mal Ihre Beschreibung der Lage, Herr Lindemann. Deswegen sagte ich auch gerade, also eigentlich geht es nur um eine Frage. Es geht um die Frage, wer sagt den Deutschen jetzt, was wirklich Sache ist? Das habe ich im Wahlkampf nie wirklich gehört.
Ja, es gibt ja zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass die Menschen kein Vertrauen mehr haben in die politische Klasse. Die Legitimation der politischen Klasse in Sachen Problemlösung ist nicht mehr gegeben. Weit über 50% vertrauen uns nicht mehr. Das heißt, viele Stimmen an die AfD sind nicht nur Proteststimmen, sondern einfach Stimmen, die sagen, die haben versagt. Die einen wie wir waren 16 Jahre dran, haben auch Fehler gemacht. Dann wurden wir abgewählt, dann war die Hoffnung da, die Ampel. Die hat es schlimmer gemacht. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir die AfD verdoppelt haben, wo wir eine depressive Stimmung haben, wo es kaum noch Zuversicht gibt, kaum noch Optimismus nach vorne. Und das müssen wir ändern. Und das schaffen wir nur, wenn es wieder einen Plan gibt. Es gibt ja überhaupt gar keinen Plan, dass der Bundeskanzler sich mal wieder in den Bundestag stellt.
Die haben doch einen Plan, oder nicht?
Ja, wir haben die Agenda 2030, dass man mal einen Plan hat und den Menschen mal sagt, in den nächsten 4 Jahren wollen wir das erreichen. Dazu zählt auch mehr Zutrauen. Dazu zählt auch, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Also nur mal ein Beispiel, wenn wir im Jahr 250.000 Leisten-OPs haben, die fast alle im Krankenhaus stattfinden, stationär, aber woanders ambulant, dann müssen wir einfach sagen, wir können uns das nicht mehr leisten. Oder wenn wir zu ganz vielen Fachärzten gehen und vorher nicht zum Hausarzt und vieles mehr, jetzt ist es nur mal im Gesundheitsbereich. Beim Bürgergeld genau das Gleiche. Dass Menschen Geld bekommen für Nichtarbeit, obwohl sie arbeiten könnten, geht auch nicht. Industriestandort, 300.000 Arbeitsplätze sind abgehauen. Die sind ja nicht weg, die sind nur im anderen Land. Wir leben von der Industrie, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Wir haben eine echte Zeitenwende erlebt mit Donald Trump. Das ist ja eine 180-Grad-Wende. Die Amerikaner haben unsere Sicherheit gewährleistet. Die Weltpolizei, die Funktion werden sie nicht mehr innehaben, sondern nur noch ihre eigenen Interessen sehen. Gar nicht mehr America first, sondern vielleicht sogar America alone. Und das sind die Herausforderungen. Wenn wir da einer Meinung sind, dann kriegen wir die Koalition hin.
Herr Thürmer, an welcher Stelle sind Sie denn einer Meinung?
Also mein Eindruck war, Herr Lindemann hat jetzt mit einem moderateren Ton angefangen, aber zum Ende wurde es eher wieder zu einer Wahlkampfrede. Was völlig klar ist, die CDU hat sich jetzt offensichtlich bei der SPD gemeldet. Man spricht jetzt miteinander. Was aber auch richtig ist, was ich auch sage, diese Gespräche sind kein Selbstläufer. Und die sind ergebnisoffen.
Sagen Sie das jetzt taktisch oder sagen Sie das,
weil Sie es wirklich so meinen? Nein, das sage ich, weil ich es genau so meine. Die Gräben in diesem Wahlkampf sind verdammt tief geworden. Also ein Tag vor der Wahl.
Nochmal, sagen Sie das jetzt wirklich, weil Sie das so meinen?
Ich sage das, weil ich das genau so meine.
Ich frage das deswegen, weil Lars Klingbeil die fast identische Formulierung benutzt hat mit den Gräben. Er hat
gesagt, Automatismus.
Haben Sie das abgesprochen? Ist das so eine Redewendung, um die CDU unter Druck zu setzen?
Oder? Sie werden überrascht, wie wenig Pressewordings ich aus dem Willy Brandt-Haus lese. Ich glaube, manchen Interviews von mir merkt man das an. Deswegen ist das hier ganz bestimmt kein Willy Brandt-Haus-Wording. sondern das ist einfach die Wahrheit. Ein Tag vor der Wahl hat Friedrich Merz quasi noch von linken Spinnern geredet, die auf der Straße demonstrieren.
Wollen wir mal reinhören?
Wenn Sie es da haben, gerne.
Wir hören mal kurz rein. War ja wirklich ein interessanter Moment, weil der psychologisch, glaube ich, was ausgelöst hat. Wir hören mal rein.
Und jetzt werden wir, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Politik für die Mehrheit der Bevölkerung machen, für die Mehrheit der Menschen in diesem Lande machen, für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben. Für die werden wir jetzt wieder Politik machen, im Mittelstand, in der Landwirtschaft. Die können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen und wieder Politik für Deutschland machen, meine Damen und Herren, und nicht für irgendwelche grünen und linken Spinner auf dieser Welt. Die sollen da draußen rumlaufen, aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Das ist die Wahrheit in Deutschland.
Herr Lindemann, was war das? Also wussten Sie, dass das kommt? Wusste Friedrich Merz überhaupt, dass das kommt?
Ich war da.
Ich weiß, aber wussten Sie, dass das kommt?
Nein, das wusste ich nicht. Aber Sie haben vorher eine Minute nicht gezeigt. Da ging es um die Antifa, die sich dort in München getroffen hatte. Das sind radikale oder ich sag mal links bis linksextremistisch. Die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Linksextremistische Gruppen.
Die Faschisten werden bei der Union, ehrlich gesagt.
Also jetzt lassen wir den Wahlkampf sein. Es ging um Antifa, Linksextremisten, und die hätte er als linke Spinner bezeichnet. Vielleicht hätte man sagen sollen, linksextremistische Spinner, das wäre es gewesen. Aber das war der Zusammenhang.
Und linke Spinner.
Also nochmal, es geht um, wir haben jetzt Demonstrationen erlebt in Deutschland. Haben wir Friedliche gesehen, übrigens auch vor dem Konrad-Adenauer-Haus bei uns. Alles in Ordnung, finde ich sogar gut, dass sowas möglich ist. Muss auch in Zukunft sein. Mhm. Aber Gewalt darf nie ein Mittel der Demokratie sein. Und das fand auch statt, dass Mitarbeiter von uns bedroht werden. Es gab Morddrohungen, Kreisgeschäftsstellen, wo besetzt. Dagegen muss man sich wehren. Und wenn die Antifa in München auf die Straße geht, dann ist es richtig, dass wir sagen, das hat nichts mit der deutschen Rechtsordnung und mit dem Grund dessen zu tun, worum es in Deutschland geht.
Bevor gleich die Kollegen antworten, Herr Thürmer, was war das für Sie? Ich meine, es ist Wahlkampf, es ist Endspurt. Also, ich weiß, dass auch in der SPD schon dem einen oder anderen was rausgerutscht ist auf den letzten Metern. Ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, ist nicht das eine Wahlkampf und das andere ist dann heute?
Also ich bin überzeugter Antifaschist. Und das bin ich vor der Wahl und das bin ich nach der Wahl. Und ich erwarte aber ehrlicherweise von,
im Zweifel nicht.
Naja, weil gerade ging es ja um die Antifa, das Linksextreme. Also ich finde, es ist,
darum ging's
also
auch
ich finde, Antifaschismus ist überhaupt nicht extrem in keiner Form, sondern ich finde das eigentlich demokratische Bürgerpflicht. Und es wurde ja auch dann konkretisiert mit, es ging hier um Leute, die demonstriert haben. Ganz viele haben demonstriert. Sie haben es eben genannt. Ich war auch nicht nur einmal vor dem Konrad-Adenauer-Haus, haben demonstriert nach dieser de facto Zusammenarbeit von CDU und AfD im Bundestag. Und da haben verdammt viele SPD-Mitglieder gestanden, und zwar aus Überzeugung. Aus Überzeugung, weil sie das schlimm fanden. Ich finde das immer noch schlimm. Und das sind jetzt diejenigen, bei denen Sie sich wünschen würden, wenn alles gut geht, dass die dann dem Koalitionsvertrag zustimmen, der Friedrich Merz zum Kanzler macht. Und damit ist, glaube ich, die Frage sehr deutlich beantwortet, ob die Einigung ein Automatismus ist.
Aber Herr Thürmer, ganz kurz, das sind zwei verschiedene Themen. Nochmal zur Antifa.
Nein, das haben,
nochmal
ja,
zur Antifa. Distanzieren Sie sich von der Antifa, von der Gewaltandrohung und Gewalt, was Sie ausüben?
Ich distanziere mich
oder nein?
Selbstverständlich gut, von Gewalt. Aber
von
Antifa,
der Antifa.
Antifa ist wahnsinnig vielfältig
ist
und ich
richtig,
sage
es
hier offen, ich bin
Gruppen.
Antifaschist, die Jusos sind ein antifaschistischer Verband und ich finde, viel mehr in dieser Gesellschaft sollten jetzt Antifaschistinnen und Antifaschisten sein.
Entschuldigung, aber noch mal ganz kurz, sprechen Sie, Herr Thürmer, noch mal, sprechen Sie der CDU ab, das auch zu sein?
Genau.
Das wäre meine Frage.
Das ist
also
ja,
sind Sie sich bei Friedrich Merz nicht hundertprozentig sicher, auf welcher Seite der steht?
Also es sind Zweifel
Sie
entstanden durch diese Abstimmung.
Also
zum
ist,
Entschließungsantrag
ist Antifaschist
und
oder nicht?
Zum Zustrombegrenzungsgesetz.
Deswegen,
ganz kurz, ja,
ist Friedrich Merz ein Antifaschist oder ist das
muss
nicht?
Er für sich klar machen.
Haben Sie nicht klar für
das
sich?
Das muss er für sich klar
haben
machen.
Haben Sie das für sich klar?
Ich warte auf diese Klarstellung.
Also das heißt, Sie sagen, Sie meinen das auch so, wenn Sie sagen, wir unterschreiben diesen Koalitionsvertrag nicht, wenn er sich nicht dafür entschuldigt?
Also ich glaube, da ist etwas an der, also ich würde es nicht so schreiben oder so sagen, wenn ich es nicht so meinen würde. Ich meine das genau so, wie ich es jetzt sage. Mit dieser Zusammenarbeit ist etwas in der demokratischen Kultur in diesem Land zerbrochen. Und es braucht jetzt ein Signal, dass das nicht okay ist, einfach mal so irgendwelche Gesetze oder Entschließungsanträge in Parlamenten zu beschließen. Das Signal braucht es. Und das ist übrigens auch Voraussetzung für Verhandlungen. Also einerseits die demokratische Kultur.
Also vorher verhandeln Sie
anderer
gar nicht.
Punkt, anderer
ganz
Punkt.
Kurz, vorher verhandeln Sie gar nicht.
Also gerade werden Gespräche geführt, wenn daraus etwas werden soll. Meiner Ansicht nach ist das notwendig, dass dieser Fehler, der da gemacht worden ist, von der Union und von Friedrich Merz insbesondere korrigiert wird.
Sie wollen eine Entschuldigung, ansonsten verhandeln Sie nicht.
Ich bin nicht der in dieser Partei, der das am Ende final zu entscheiden hat. Aber das ist meine Position, dass dieser Fehler korrigiert werden muss. Weil es ganz klar gemacht werden muss, das war nicht okay. Das hat was mit der demokratischen Kultur zu tun, aber auch mit etwas anderem. Nämlich damit, dass wir, Sie haben es davor gesagt, es geht hier nicht mehr um Erpressungen. Und woher sollen wir denn wissen, dass die Union uns nicht erpresst und sagt, im Zweifel suchen wir Mehrheiten, wie wir es an dieser Stelle gemacht haben mit der AfD? Das ist eine Frage, die geklärt werden muss.
Erstmal finde ich, muss man in der Lage sein, zu differenzieren zwischen einer organisierten, in Teilen linksextremistischen Antifa-Bewegung und dem Begriff Antifaschismus. Ich glaube, Friedrich Merz hat in diversen Reden klargemacht, dass er gegen Nazis ist, ein Antifaschist in ihrem Wortsinne ist, wie sehr viele CDU-Politiker. Und ich würde auch nach der Wahl dringend davon abraten, dem anderen etwas zu unterstellen, wozu es schlicht keinen Beleg gibt. Im Übrigen hat auch die SPD den Mann in die Nähe von Nazis gerückt, jetzt in den letzten Wochen, Monaten bei diesen rund um die Abstimmung. Also die SPD, und ich will gar nicht an den Wahlkampf 2021 erinnern, wo Armin Laschet Trump light war und so weiter. Die SPD kann die Zuspitzung mindestens so sehr wie Friedrich Merz. Und trotzdem war es durchaus strategisch falsch, was Friedrich Merz gemacht hat. Es war auch inhaltlich falsch. Warum redet dieser Mann über die AfD und über die Brandmauern statt über die Inhalte und die Lageanalyse, die, wie sie Carsten Lindemann geschildert hat? Aber ich finde, wir müssen doch jetzt einen Tag danach in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen einem konservativen Sauerländer, der ein überzeugter Europäer ist, und ein oder zwei Wahlkampfreden, wo jeder mal irgendwie über die Stränge schlägt. Und ich kann Ihnen diverse SPD-Politiker reden in Filz zeigen, die mindestens auch so über die Stränge schlagen. Da muss man doch jetzt mal langsam sagen,
es geht ja jetzt um die Abstimmung im Bundestag.
Aber weil die Rede, ich finde die linken Spinner jetzt auch nicht so dramatisch, Herr Lanz. Also da ist, natürlich würde ich das einen Tag vor der Bundestagswahl nicht mehr machen. Und im Hofbräukeller in München lässt man sich wahrscheinlich auch noch mal besonders irgendwie aufheizen. Aber ich kann tausende Reden von allen politischen Parteien nennen, wo sie in der Sprache sicherlich mal übertrieben haben. Und ich finde, am Tag danach muss das dann auch eigentlich vergessen sein.
Frau Hennig.
Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Thürmer, aber ich nehme Ihnen die Grabesstimme, wenn es um die linken Spinner geht, auch nicht so richtig ab. Also für mich ist das verkraftbar, zumal wenn man sich vor Augen führt, dass die SPD ja Friedrich Merz vorgeworfen hat, das Tor zur Hölle geöffnet zu haben. Was mich daran besonders wundert...
Wolf Mützenich war das, ne?
Mützenich, genau.
Nicht irgendjemand, sondern der Fraktionschef.
Der Fraktionschef im Bundestag. Was mich daran besonders wundert, ist, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben und so, das ist ja Ihre Position, die nehme ich Ihnen auch ab. Damit sind Sie ja im Wahlkampf auch gescheitert. Also Sie haben die letzten Wochen des Wahlkampfs damit bestritten, sich über die CDU zu empören und moralisch zu erheben und zu sagen, wir Demokratie, die nicht. Wir gegen Faschisten, die nicht. Genau das, was Sie jetzt gerade gemacht haben, haben Sie im Wahlkampf gemacht. Das war nicht erfolgreich. Das ist bei den Wählern nicht angekommen. Oder anders gesagt, denen waren einfach andere Sachen wichtiger als sozusagen nicht endende Debatten über die Demokratiefähigkeit der CDU oder die Nähe der CDU zur AfD. Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass das jetzt, wo es um die Stabilität des Landes geht und darum, ob es regiert werden kann in den außenpolitischen Zeiten, in denen wir uns befinden, dass das jetzt die Grundlage sein soll überhaupt für Gespräche. Das ist ein Selbstbewusstsein, finde ich, was das Wahlergebnis nicht so richtig hergibt, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen.
Herr Thürmer, in dem Zusammenhang, Sie haben nach dieser Abstimmung, über die wir gerade sprechen, haben Sie folgenden Satz zu Protokoll gegeben. Kooperation mit Faschos, Erpressung statt Kompromisssuche, das sichere Gefühl, es hier mit einem affektgetriebenen Politikamateur ohne Impulskontrolle zu tun zu haben, lassen sehr ernsthaft an der Regierungsfähigkeit der Union in diesem Zustand zweifeln. Mhm. Und das war kein Satz, den Sie einfach mal so in Kameras gesprochen haben oder in Mikrofone, sondern das war ein autorisiertes Zitat, ich glaube in einem Spiegelgespräch. Nochmal, ein affektgetriebener Politikamateur ohne Impulskontrolle. Wie soll das gehen?
Ich möchte ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, auf den Punkt eingehen, den Sie gerade angesprochen haben. Wahlkampf ist Wahlkampf. Okay. Aber Überzeugungen, die man hat, die bleiben auch nach einem Wahlkampf bestehen. Und eine dieser Überzeugungen ist für mich, dass man in der Demokratie, dass Demokratinnen und Demokraten darauf Acht geben müssen und es sich verbietet, mit der AfD Zusammenarbeit, auch wenn es nur eine de facto Zusammenarbeit ist, dass man sowas nicht macht.
Auch keine de facto Zusammenarbeit.
So, natürlich. Und jetzt zu dem Zitat, was Sie meinen. Also ich erinnere mich damals in diesem Kontext, ich hoffe, ich kriege es wörtlich zusammen, aber da war, glaube ich, Dobrindt, der meinte, wir können über den Text reden, aber nicht über die Forderung. Und Friedrich Merz hat 5 Bedingungen genannt in der Migrations- und Asylpolitik. Davon 2, wo die allermeisten Juristinnen und Juristen der Meinung sind, das ist europarechtswidrig. Und sagt, ohne die gehen wir nicht in eine Koalition. Und das ist, wissen Sie was? Als wir unseren Bundesparteitag haben, da haben wir als Jusos drüber nachgedacht, ob wir sagen, wir definieren jetzt als Bedingung, mit der Schuldenbremse geht man in keine Koalition. Und dann haben wir nochmal drüber nachgedacht und haben gesagt, ja, sehen wir so, aber das ist nicht seriös, so Bedingungen vor einer Wahl zu stellen. Weil immer Raum sein muss für, man redet miteinander, man findet Kompromisse. Und genau das ist eben gar nicht mehr passiert. In diesem Moment war das alles vom Tisch.
Wenn das Top-Thema im Osten Migration war bei den Wählern und auch im Westen die AfD stark ist, zum Teil Städte gewinnt wie Gelsenkirchen und vieles mehr und die SPD zurückgeht und das Top-Thema für viele das war, natürlich auch aufgrund der Anschlagssituation in München, in Aschaffenburg und in Magdeburg. Wie ist Ihre Reaktion? Es laufen zu lassen? Oder zu sagen, wir haben verstanden. Oder jedes Mal das gleiche Ritual. Erst zu sagen, wir bedauern das, Genesungswünsche, tut uns leid. Jetzt muss der Staat durchgreifen. Am zweiten Tag sagt man irgendwas und am dritten geht man wieder zur Tagesordnung über. Was ist Ihr Rezept beim Thema Migration?
Kann ich gerne drauf eingehen. Ich glaube, den Fehler, den wir gemacht haben in diesem Wahlkampf und übrigens beide Parteien, da schließe ich auch meine Partei ausdrücklich mit ein, dass wir in einen Überbietungswettbewerb eingestiegen sind. Wer ist der härtere Hund? Wer schiebt besser, wer schiebt krasser ab? Das war ja das definierende Thema auf einer weiten Strecke dieses Wahlkampfs. Ich glaube, Sie haben auch mal das Zitat gebracht, Migration ist die Mutter aller Probleme.
Seehofer und ich teile das, aber es muss gelöst werden, ja.
Und damit haben wir als Parteien, da haben auch noch ganz viele andere mitgemacht, ich glaube, es ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Erstens, offensichtlich hat es nicht funktioniert, meiner Ansicht nach. So, beide unsere Parteien haben davon, wenn man sich das mal anschaut, offensichtlich nicht profitiert. Und zweitens ist es inhaltlich falsch, dass Migration die Mutter aller Probleme ist. Das sehe ich so.
Was ich so... Und ehrlich gesagt verstörend finde in dem Zusammenhang, Sie haben auch gerade vorhin bei Ihrer Analyse, das geht so das Top-Thema und so weiter. Ja. Sorry, also 4 Tote innerhalb weniger Wochen, das ist für mich kein Top-Thema, sondern das ist etwas, was wir gesellschaftlich verhandeln müssen. Die Frage, warum so etwas passieren kann, das kann man auch alles ohne Schaum vormund machen.
Wir müssen ganz ehrlich über die Ursachen reden und übrigens auch bei den verschiedenen Anschlägen, die ja ganz unterschiedliche Kontexte hatten. Also beispielsweise, was in Magdeburg passiert ist, wenn man das vergleicht mit den München, da stellt man auch Unterschiede fest. Aber, und das ist der Punkt.
Entschuldigung, ganz kurz. Nee, Herr Thürmer, nein. es gibt einen gemeinsamen Kontext. Mhm. Und all diese Taten und viele andere, dieses Land hat einen hohen Preis bezahlt. Tote durch die Hand von Menschen, die irgendwann in diese Gesellschaft gekommen sind. Und die sich dann entweder hier radikalisiert haben oder sich psychisch auffällig gezeigt haben oder durch die Inkonsequenz von Behörden immer noch in diesem Land waren, obwohl sie es längst nicht mehr sein sollten. Das ist der gemeinsame Kontext.
Bei Magdeburg beispielsweise war es aber ein ganz anderer Fall als im Fall München.
Bei Magdeburg war es, könnte ich jetzt genauso wenden. Deswegen sage ich, es sträubt sich alles in mir, daraus sozusagen einfach irgendwie so ein politisches Argument zu machen und einfach so ein Thema zu machen. Sondern auch beim Fall Magdeburg stellt sich die Frage, was muss jemand eigentlich noch posten? Wie viele Akteneinträge muss es eigentlich geben, bis in diesem Staat irgendwann mal eine Konsequenz erfolgt? Sehen Sie da kein Problem?
Nein, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso.
Sie sind ja Jurist, Sie verstehen das doch ganz genau.
Das sehe ich ganz genauso.
Und zwar fertig studierter Jurist.
Also dass in Magdeburg also die Sicherheitsorgane nicht viel früher Alarm geschlagen haben, dass man gerade in diesem Fall das nicht verhindern konnte, obwohl die Person auffällig geworden ist, da muss man in die Analyse gehen und das muss anders werden.
Aber die Analyse ist immer die gleiche, Herr Thürmer. Die Analyse ist immer wieder, da gibt es offensichtlich eine Überforderung, weil so viele Menschen, die schiere Zahl von Menschen, die in dieses Land gekommen ist, hat eine Überforderung der gesamten Struktur, der Behörden, der Verwaltung auf so vielen Ebenen hervorgerufen, die Sie offenbar nicht sehen.
Frau Dallinger, Herr Thürmer, Sie vertreten wirklich eine Minderheitenmeinung in der SPD. Reden Sie mit SPD-Landräten und Oberbürgermeistern gar nicht? Reden Sie nicht mit SPD-Ministerpräsidenten Woidke Weil? Reden Sie mal mit Alexander Schweizer. Die haben die Hälfte des Fünf-Punkte-Programms schon längst in ihren internen Papieren in der MPK gelöst. Man kann über die Kommunikation und Stil von Friedrich Merz immer reden. Aber diese Inhalte, von denen Friedrich Merz in Teilen ja selber jetzt schon wieder ein bisschen abrückt, sie nicht ganz so scharf formuliert, die sind Konsens.
Weil sie aber aus juristischen Gründen
offensichtlich. Genau, natürlich. Ne? Und genau, weil manches, wie so oft bei Friedrich Merz überspitzt formuliert und auch generalistisch argumentiert ist. Aber in Wahrheit sind die SPD-Ministerpräsidenten längst dabei, das mit ihm und mit der Union zu machen. Und Sie, das Einzige, was Sie dann sagen, wenn Herr Lindemann zu Recht fragt, was ist Ihr Rezept? Wir haben da zu oft drüber geredet. Nein, es geht nicht darum, dass wir darüber reden. Es ist eins der drei Top-Themen. Natürlich auch Wohnung, natürlich auch Energiepreise, natürlich auch die Wirtschaft. Aber das treibt die Menschen um und sie verlieren doch an die AfD. Warum? Warum verlieren sie an die AfD? Was glauben Sie denn, warum Gelsenkirchen ein AfD-Stadt geworden ist? Gelsenkirchen war doch noch nie eine CDU-Stadt. Dortmund verliert die SPD nur an die AfD. Warum eigentlich? Was ist die Analyse einer 15% der Sozialdemokratie? Warum sie an die AfD Hunderttausende Wähler verliert. Was ist Ihre Analyse dazu? Hat das nichts mit Migration und Stringenz und rechtsstaatlicher Konsequenz zu tun?
Es hat mit vielen Faktoren etwas zu tun. Und die Probleme meiner Partei, die sind tiefgehend. Und wir müssen uns denen jetzt selbstkritisch nähern und müssen da wirklich auch schonungslose Selbstkritik üben. Das würde ich beispielsweise sogar auch für Dinge, die meine eigene Organisation als Jusos betreffen, wo man besser werden muss, sagen. Und das Kernproblem ist, dass wir es aktuell nicht schaffen, dem historischen Auftrag der Sozialdemokratie nachzukommen, als Partei der Arbeit, Arbeiterinnen und Arbeiter an sich zu binden. Und bei Angestellten, wenn ich von Arbeitern rede, dann meine ich in aller Regel beides, gelingt es uns genauso wenig.
Aber wenn die Mehrheit sagt, der Arbeiter in Deutschland, das mit dem Bürgergeld, das ist ungerecht, dass Menschen Geld bekommen, die eigentlich arbeiten können. Weil die Arbeiter, die Sie gewählt haben, bezahlen ja durch ihre Steuern den Sozialstaat. Also die machen überhaupt erst das Bürgergeld möglich. Und die sagen, wenn das Leute kriegen, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht arbeiten gehen, dann sagen sie, dann habe ich mit der SPD nicht mehr so viel zu tun. Und deswegen ist die Frage, kommen wir zum Beispiel bei so einem Thema oder bei Migration?
Wir reden noch einmal beim Thema Migration ganz kurz bleiben. Ja. Frau Hennig, ich habe gleich eine Frage an Sie, aber was geht Ihnen durch den Kopf, Frau Hennig, wenn Sie das hören?
Also ich will vielleicht mal eine Zahl wiederholen, die ich gelesen habe in einem Interview mit Renate Köcher. Das ist die Chefin des Meinungsforschungsinstituts Infratest. Und die sagte 80%.
Bei Allensbach, ne? Ja. Genau, Köcher ist Allensbach.
80% der Deutschen sind der Meinung, Deutschland habe sich überfordert, allein mit der Zahl der Migration in den zurückliegenden 10 Jahren.
Mein Argument gerade, ja.
Und das ist einer der Gründe dafür, dass das Land schier durchdreht bei jedem Vorfall, zu dem es kommt. Und wir sind sozusagen, da ist überhaupt keine gesellschaftliche Befriedung, was das Thema Migration anbelangt. Die braucht es aber. Es gibt genügend Menschen in diesem Land, die wollen nicht, dass es keine Migration mehr gibt, um Gottes Willen. Aber sie wollen sie reguliert und sie wollen den Eindruck gewinnen, dass Deutschland Kontrolle darüber hat, wen es aufnimmt und wen nicht. Und aus welchen Ländern und aus welchen nicht beispielsweise. Und das Gefühl hat sich noch nicht eingestellt. Die Situation, in der wir jetzt sind, die ist für alle Beteiligten, würde ich mal sagen, schrecklich. Also ich erinnere mich an ein kleines Mädchen, das hat gesprochen bei einer Demonstration nach dem Anschlag von, ich meine, Aschaffenburg. Ja. Das ist ein syrisches Mädchen gewesen, ein afghanisches Mädchen gewesen. Das, ich weiß nicht, wie alt es war, vielleicht 10, 12. Die hat fast weinend vor dieser Menschenmenge gestanden und sich entschuldigt, weil sie glaubte, dass sie mitschuldig gemacht wird. Also auch Leute mit Migrationsgeschichte fühlen sich mitgemeint von den Diskursen, die wir haben. Und das ist auch schrecklich. Also das ist genauso toxisch. Wir müssen irgendwie unser Land wieder in eine Lage versetzen, bei der die Mehrheit der Meinung ist, die Migrationspolitik ist okay und ich kann damit leben. Und bei der wir nicht ständig Diskurse haben, von denen sich alle, die überhaupt nicht gemeint sind, nur weil sie eine Migrationsgeschichte haben oder nicht Hänig heißen, sondern Hashimi, schlecht fühlen und glauben, Deutschland will sie nicht mehr haben. Also beide Effekte, sowohl die Unzufriedenheit der rechten Wähler als auch das Mitgemeintfühlen derjenigen, die hier nicht nur willkommen sind, sondern so selbstverständlich Teil dieses Landes wie ich auch und Herr Brücker, dass auch die das Gefühl haben, in einem Land zu leben, in dem sie zu dem sie dazugehören. Und das ist gerade nicht der Fall. Das müssen wir ändern.
Herr Brücker, Michael Brücker war schon, Entschuldigung, Herr Thürmer, ich würde Sie gerne noch mal fragen, weil das Stichwort Gelsenkirchen gerade gefallen ist. Ich habe das gerade hier, deswegen war ich gerade abgelenkt. Das ist wirklich interessant. Weil ich darüber neulich gelesen habe. Die Eckdaten aus Gelsenkirchen sind wirklich interessant. Kaiserslautern, Gelsenkirchen, beide mittlerweile auch AfD-Hochburgen. Und es hat sich vorher auch schon abgezeichnet, dass das so kommen könnte, insbesondere in Gelsenkirchen. Ich habe dort selber 2017 für eine Reportage mich mal länger aufgehalten. Und ich habe eine Idee, warum das dort so läuft. Ein Viertel der rund 260.000 Gelsenkirchener sind Ausländer. Viele kamen seit 2015 ins Land. In manchen Stadtteilen ist die Zahl der Nichtdeutschen in dieser kurzen Zeit von ungefähr 19% auf 33% nach oben geschossen. Das heißt, jeder Dritte. So. Das ist erstmal die nackte Zahl. Jetzt kommt Ihre Bezirksbürgermeisterin der SPD, die SPD-Oberbürgermeisterin, Karin Belge, kennen Sie möglicherweise.
Noch nicht kennengelernt.
Warnt, Zitat, der soziale Friede der Stadt steht auf dem Spiel. Wofür sie dann als Antiziganistin beschimpft wurde, weil es insbesondere Sinti und Roma sind, mit denen es dort ein Problem gibt. Bestreitet im Stadtrat kaum jemand die Themen, die es dort gibt. Immer wieder treffen Mitarbeiter der Stadt auf Südosteuropäer, die in irgendwelchen überfüllten Wohnhäusern gar nicht gemeldet sind. Die Stadt weiß gar nicht, dass die eigentlich da sind. Da leben plötzlich Kinder und tauchen auf, die eigentlich schulpflichtig wären. Keiner weiß, dass es die überhaupt gibt. Die gehen auch entsprechend gar nicht zur Schule. Wenn man sich dann mal anschaut, was das mit dieser Stadt macht, die ohnehin zu den Ärmsten dieser Republik gehört. 30% der Bevölkerung in Gelsenkirchen beziehen Grundsicherung. Arbeitslosenquote, schätzen Sie mal, wie hoch ist die in Gelsenkirchen?
15%?
Ziemlich genau, 14,6%. Schnitt hier 6,4%. Okay. Selbst die Lebenserwartung in Gelsenkirchen ist niedriger. Kriminalitätsstatistik, die total nach oben schießt. Andere ganz triviale Dinge. Die Zahl der Schulschwänzer ist einsame Spitze. 26% aller Fälle von Schulabsentismus werden in Gelsenkirchen gemeldet, obwohl die Stadt keine 10% der Bezirksbevölkerung von Münster, gehört zum Regierungsbezirk Münster, stellt. Ähnlich rekordverdächtig die Zahl der Schulabbrecher lag 21 bei 8%. In NRW liegt sie bei 2%. Und all das merken Schüler und Eltern. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum Leute dort AfD wählen. Und wissen Sie, wir diskutieren. Sie dürfen sofort. Ich will Ihnen das einmal nur mal in Ruhe vortragen, um sozusagen den Kontext mal klar zu machen. Wir diskutieren dann in sehr abgehobenen Blasen darüber, ob man das Wort Zigeunerschnitzel noch aussprechen sollte oder nicht. Aber dort gibt es ein ernsthaftes Problem offensichtlich mit einer Bevölkerungsgruppe Sinti und Roma. Und dann wird man als Antiziganistin beschimpft, wenn man als Bürgermeisterin darauf hinweist. Und dann denke ich manchmal, führen wir eigentlich die richtigen Debatten? Führen wir wirklich die richtigen Debatten? Ich finde es völlig in Ordnung, das eine Wort nicht mehr zu sagen. Aber dann sollten wir doch bitte die andere Diskussion auch ganz offen und ehrlich auf der Basis von Zahlen und ohne Schaum vor dem Mund in der Lage sein zu diskutieren, ohne eine nochmal SPD-Bürgermeisterin des Rassismus völlig unverdächtig als Antiziganistin zu beschimpfen. Ich komme da nicht mehr mit.
Herr Lanz, also danke nochmal für die Schilderung der Probleme. Ist das war noch nicht in Gelsenkirchen. Nee, es ist ernst gemeint. Ja. Und ich sage Ihnen auch offen, ich kenne Probleme dieser Art. Es gibt so ein Ranking der drei ärmsten Städte nach Kaufkraft. Da machen immer Gelsenkirchen, Duisburg und Offenbach unter sich aus, wer auf Platz 1 ist. Ich komme aus Offenbach. Ist eine alte Arbeiterstadt, ist die Stadt mit dem höchsten Migrationsanteil. Wir hatten lange ein Problem mit Arbeitslosenquoten. Ich kenne solche Häuser, die von irgendwelchen Miethaien vermietet werden zu Wucherpreisen, ja, wo die Leute ausgebeutet werden. Ich kenne das alles.
Kontrollverlust.
Und ich sage, das muss man lösen. Und übrigens, in dieser Beschreibung, die Sie machen, da sind doch gerade Migrantinnen und Migranten, die Opfer auch. Also dieser Häuser, die Sie gerade beschrieben haben.
Das beschreibt auch dieses Stück hier. Und das habe ich selbst 2017 auch ganz kurz. Nur ein kleiner Gedanke. Man trifft dort erstaunlich viele türkische Einwanderer der ersten Generation beispielsweise, die schon 2017 AfD-Wähler waren. Die treffen Sie dort. Und auch jetzt treffen Sie die wieder. Und all das müsste Ihnen doch eigentlich was sagen.
Ich kenne diese
2017.
Beispiele.
Wir haben jetzt 2025, fast 10 Jahre her.
Ich kenne diese Beispiele. Ich möchte aber auch mal auf eine Sache verweisen. Es gab jetzt eine Analyse zum Ausgang der Wahl, wo festgestellt wurde, dass in den Gebieten in Deutschland mit dem höchsten Ausländeranteil am wenigsten AfD gewählt wird. Und tatsächlich in diesen Gebieten, und beispielsweise in Offenbach ist auch eine SPD-regierte Stadt, starke linke Ergebnisse jetzt bei dieser Bundestagswahl im Vergleich. Und ich sage Ihnen, ich habe den Eindruck, ganz viele Menschen, ich kenne die konkrete Situation in Gelsenkirchen nicht so gut, ich kenne die in Offenbach sehr gut, viele Probleme von denen, die Sie geschildert haben, kommen mir bekannt vor. Viele Menschen dann vor Ort merken, glaube ich, recht schnell, wo die eigentlichen Probleme sind. Und dass man die anpacken muss. Wir haben ein Bildungssystem, was wahnsinnig überlastet ist.
Sie verstehen schon,
es war auch schon bei mir übrigens
so,
als ich in der Schule war. Wir haben auch gerade in den ärmsten Städten häufig die schlechtesten Schulen, weil die am schlechtesten finanziert sind. Da kommt viel zusammen. Lassen Sie uns das ändern? Auf jeden Fall. Lassen Sie uns aber bitte auch aufhören und übrigens auch bei islamistischem Terror. Lassen Sie uns konsequent dagegen vorgehen. Und da Thema Selbstkritik würde ich auch sagen, die politische Linke hat häufig vielleicht Themen wie islamistischen Terror nicht sich getraut, da offen genug drüber zu reden und dagegen vorzugehen. Und mir fällt das als Linkem sehr leicht. Ich bin in meiner Tradition so religionskritisch, vor allen Dingen, wenn politischer Anspruch erhoben wird. Und lassen Sie uns da reingehen und diese Probleme lösen. Aber lassen Sie uns nicht so tun, als ob wir sagen müssen, also als ob wir sagen könnten, wir schließen die Grenzen.
Das sagt keiner.
Das haben Sie gesagt.
So, das ist
das.
Das
habe ich nicht.
Da sind
gesagt.
Wir jetzt wieder das an der Frage, genau der was Punkt. Müsste in diesem Koalitionsvertrag stehen, damit Sie beide an dem Punkt zusammenkommen?
Ich würde nie die Grenzen schließen. Wir brauchen dringend Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Ich möchte auch human sein, Menschen aufnehmen, die vor Not fliehen. Ich will aber die illegale, die irreguläre Migration stoppen, weil es schier zu viele sind. Und wenn wir Humanität großschreiben, dann können wir bestimmen, wie viel können wir aufnehmen. Ich empfehle Ihnen mal, in das Ausländeramt bei Ihnen in Offenburg zu gehen. Schauen Sie sich das mal an.
Ich kenne meine Stadt.
Sie haben Respekt vor jedem Mitarbeiter. Vor jedem Mitarbeiter haben Sie Respekt.
Ich kenne meine Stadt.
Und deswegen müssen wir darüber reden, was machen wir. Und wir beide sind uns einig, eigentlich ist es Aufgabe der Europäischen Union, die Grenzen insofern zu sichern, dass dort eine Kontrolle stattfindet. Seit 10 Jahren gibt es in jeder Sendung bei Markus Lanz oder in jeder 5. Sendung dieses Thema. Und Grenzen funktionieren so wie ein Schweizer Käse, aber nur das Größere sind die Löcher. Funktioniert nicht. Jetzt sage ich, wir haben unsere nationalen Grenzen nicht aufgehoben, sondern verschoben an die Schengen, an die europäische Außengrenze. Also müssen wir jetzt leider vorläufig an unserer Grenze kontrollieren, wer eine Berechtigung hat, ins Land zu kommen und wer nicht. Wer das genauso sieht, ist Herr Woidke. Und ich sage, der keine Berechtigung hat, muss an der Grenze ein Stoppschild sehen und muss zurückgewiesen werden.
Ganz, ganz kurz, Herr Lindemann, Sie sagten, das war interessant gerade, ganz kleiner Einschub, vorläufig.
Vorläufig.
Friedrich Merz hat von dauerhaft gesprochen. Also, wenn kleiner Unterschied. Was meinen Sie jetzt?
Also wenn die europäische Grenze wieder funktioniert, dass dort wirklich kontrolliert wird, dann brauchen wir unsere Nationale nicht mehr. Aber es wird wahrscheinlich länger dauern, als wir denken.
Die Wahrheit ist, er meint dauerhaft. Friedrich Merz meint dauerhaft, weil man, aber man kann es juristisch nicht so festmachen, weil man alle 6 Monate eine neue Begründung nach Brüssel kabeln muss, wenn man diese Grenzkontrollen durchzieht. Aber trotzdem ist es richtig, solange europäischer Außengrenzschutz nicht funktioniert, musst du an den Binnengrenzen etwas tun. Und ich finde, Friedrich Merz hat tatsächlich ja am Anfang auch rhetorisch übertrieben bei vielen dieser Punkte. Aber jetzt auf dem Verhandlungstisch liegen 6, 7, 8 Maßnahmen, inklusive das, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben. Die könnte man eigentlich an Tag 1 beschließen. Sie würden zu einem Dämpfen der irregulären Migration führen. Sie sind human völlig in Ordnung. Selbst Verfassungsrechtler sagen, das, was jetzt noch diskutiert wird, geht eigentlich. Man kann das Thema dann auch endlich rausnehmen aus der Debatte und über Mieten und Preise und Wohnungen reden.
Die Frage ist, würden Sie das mitgehen? Würden
Sie vor allem könnte die SPD mal die innere Sicherheit für sich stellen. Warum sagen Sie jetzt nicht, soziale Sicherheit ist innere Sicherheit ist soziale Sicherheit. Wir möchten gerne in der Großen Koalition das Innenressort haben. Das würde mich mal überraschen.
Wer könnte das machen, Herr Pistorius?
Naja, ich suche noch den kleinen Otto Schily, aber Boris Pistorius wäre so einer. Der ist so einer, der das könnte. Er hat es in Niedersachsen gezeigt. Sehr pragmatisch, sehr klar, sehr nah an den Interessen der Leute. Aber das wäre mal eine überraschende SPD-Idee, um aus diesem 15%-Tunnel mal mit neuen Themen und mit einer anderen Kurskorrektur wieder rauszukommen.
Vor allen Dingen, Herr Thümer, ich glaube, wir brauchen sogar eine starke SPD in Deutschland. Ich glaube, wir brauchen 2 große Volksparteien, die mal mit einem Kleinen regieren, damit dieses Land stabil bleibt. Das heißt, ich habe auch ein Interesse daran, dass das funktioniert mit Ihnen. Und Sie müssen auch sagen in den Koalitionsverhandlungen, was Ihre Punkte sind, was Ihnen wichtig ist. Ich würde zum Beispiel an Ihrer Stelle voll auf die Industriearbeitsplätze gehen. Das ist nicht nur Ihre Klientel, sondern das ist Deutschland pur. Na gut, das ist unser Geschäftsmodell. Jetzt mal als Beispiel. Also nicht, dass Sie verstehen, ich habe überhaupt nichts gegen Sie persönlich schon gar nicht, aber auch nicht gegen die Verhandlungen. Ich glaube, wir müssen einfach ein Klima schaffen, dass wir beide wissen, wenn wir scheitern, scheitert die Mitte des Parlaments. Und dann gibt es irgendwann die Mitte des Parlaments nicht mehr. Und dann sind die Ränder so stark, dass sie alleine regieren. Das darf nicht passieren.
Herr Lindemann, so gut haben Sie jetzt auch wieder nicht abgeschnitten, dass es Ihnen zusteht, sozusagen gute Ratschläge an die SPD zu geben, dass sie doch noch mal ein bisschen stärker werden könnte und es doch gut wäre für die Demokratie. Es ist ja auch
Überzeugung, weil es eine Volkspartei ist, die
ja,
in der Breite agiert.
Ja, aber es fällt Ihnen ja offensichtlich auch schwer. Also die CDU hat die Wahl gewonnen, sehr deutlich. Die Deutschen haben sich mehrheitlich für ihre Partei entschieden und für Friedrich Merz. Aber die 28%, die sind wirklich weit von dem entfernt, was auch Friedrich Merz sich erhofft hat. Er hoffte ja, es geht in Richtung 35-37%. Ja, dass sie jetzt bei 28 liegen, ich glaube, das ist nicht die Position, in der man dann so großzügig gegenüber SPD sagt, wäre doch schön, wenn ihr mal ein bisschen stärker
würdet. Ich meine das jetzt gar nicht wahlkampftechnisch. Ich bin doch selber nicht zufrieden. Ich habe das doch, alle haben mir gesagt, das hätte man mir am Wahlabend angesehen.
Hat man.
Kann ich bestätigen. Das Problem ist doch bei uns, dass die Menschen uns nicht so richtig glauben. Wir haben uns jetzt 3 Jahre prozessual, programmatisch nur aufgestellt, haben alles aufgeschrieben. Ich finde richtig stark. Aber ob wir es wirklich machen, da sagen die Leute ein großes Fragezeichen.
Genau, so. Und deswegen nochmal die Frage an Herrn Thürmer. Herr Thürmer, was müsste denn zum Thema Migration bei Ihnen drinstehen? Um das nochmal klar zu haben, es ist ja eine völlig legitime Position und dafür sind ja Sie gewählt worden, zu sagen, pass auf, Asyl, Recht auf Asyl ist für uns nicht verhandelbar. Wir werden keine Grenzen dauerhaft irgendwie kontrollieren oder was faktisch auf eine Schließung hinausläuft. Wir werden niemanden zurückweisen. Das ist unsere Position. Dafür sind wir gewählt worden und die vertreten wir auch.
Wo deshalb wäre der Kompromiss? Was meine feste Überzeugung ist, ist, dass wir bei dem ganzen Thema, und da fand ich eine Umfrage in Brandenburg, weiß nicht, ob die jemand sich auch angeschaut hat, nach der Landtagswahl, da sehr aufschlussreich. Ja. Da ging es ums Thema Migration.
Über 50% haben gesagt.
War ein wichtiges Thema. Ja. Und ganz viele Menschen haben gesagt, was sie stört, ist, dass viele Asylbewerberinnen und Asylbewerber nicht arbeiten.
Ja, klar.
Und dann habe ich jetzt mal eine Information für die Leute, das stört ganz viele, die meisten dieser Asylbewerberinnen und Bewerber auch. Und jahrelang haben wir das ihnen wahnsinnig erschwert.
Exakt.
Und es ist immer noch teilweise verdammt schwer.
Ist ein Argument, das ich kenne, das Argument ist auch richtig. Aber nichtsdestotrotz ist das ein unfassbar schlechtes und schwaches Argument. Weil sofort die Frage zurückkommt, Sie waren jetzt in der Regierungsverantwortung. Warum haben Sie es nicht geändert?
Das ist doch, also erstens,
nicht Sie jetzt persönlich.
Wir haben daran etwas verändert.
Ja, offensichtlich nicht genug, sonst gäbe es ja nicht solche Umfragen.
Herr Lanz, ich bin sehr dafür, dass Politik handlungsfähiger ist, dass Dinge schneller gehen, dass Schluss ist mit so Bullshit-Politik-Debatten, die nur irgendwen in Berlin interessieren, die irgendwie so Theater sind und völlig an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen. Aber eine Sache, da müssen wir auch ehrlich sein, also Dinge, die man ändert und dann von einer auf der anderen Sekunde, wenn man so ein Gesetz anpasst, dann sind auf einmal alle in Arbeit. Nein. Obwohl es so etwas nicht gibt, wie beispielsweise berufsbegleitende Integrationskurse, die jetzt ausgebaut werden müssen, all das. Den Eindruck dürfen wir auch nicht erwecken. Aber das ist ein Thema, bei dem ich glaube, dass wir viel besser werden müssen. Ich kenne das selbst. Ich habe eine Tafelausgabe in Heusenstamm betreut. Da sind ganz viele Geflüchtete hingekommen, die arbeiten wollten und denen man es verboten hat. Und da anzusetzen, das ist ein Ansatz, der meiner Ansicht nach einer Partei der Arbeit
würde jetzt aber trotzdem immer noch mal,
geschieht.
Okay, trotzdem noch mal gerne ein bisschen zum Thema Migration. Etwas,
dass wir die Probleme, die wir haben, analysieren und dass wir dann zu anderen Antworten kommen.
Ist völlig
die wir
legitim.
Vertreten, das ist notwendig.
Sogar. Ja, vielleicht auch das.
Das ist notwendig.
Ja.
Und meinem Eindruck nach war das auch ein Fehler der Debatte in den letzten Jahren. Ich glaube, da hatten viele den Eindruck, da wird eine Forderung viermal von rechts formuliert, ganz oft sagt die SPD, nee, können wir nicht machen. Und irgendwann kommt dann doch so
Herr Thürmer,
ein, ja,
Sie,
machen wir
versuchen
doch.
Sie doch einfach.
Und dann
wirklich, ich mag Sie und Respekt und alles gut. Sie kennen die Argumente, Sie sind schlau. Aber machen Sie doch einfach mal den Punkt. Was steht denn in diesem Koalitionsvertrag jetzt drin zum Thema Migration? Was steht auf dem Zettel, mit dem Klingbeil reingeht, zum Thema Migration? Zurückweisungen an der Grenze, ja oder nein? Ganz einfach.
Wir sind noch nicht mal bei den Sondierungsgesprächen, Herr Lanz. Die fangen jetzt gerade erst an und jetzt sagen Sie, was steht im Koalitionsvertrag?
Was ist für Sie? Sie haben gerade von Überzeugungen gesprochen, von Dingen, die Ihnen wirklich wichtig sind.
Ja.
Dann sagen Sie doch mal, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Die Punkte, die habe ich sogar schon
gesagt.
Um
in die Regierung reinzugehen.
Ich habe gesagt,
Regierungsverantwortung,
das individuelle Recht auf Asyl muss gewahrt sein.
Also keine Zurückweisungen an der Grenze heißt das.
Keine pauschalen Zurückweisungen an der Grenze.
Individuelle bleibt, kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
Keine
Artikel 16 Grundgesetz. Absatz 2, Satz 1, dass ich zwar, wenn jemand aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, dann zurückweise, aber trotzdem, wenn es jetzt jemanden gibt, zum Beispiel einen Studenten, was weiß ich.
Kurz, für die noch irgendwo anders gewesen sind quasi.
Wie
kommt der an die deutsche Grenze? Wie macht er das? Mit dem Fallschirm oder?
Nee, Individualrecht kann ich Ihnen auch ein Beispiel bringen. Ein Student kommt aus, Pakistan oder Iran, ist hier, postet irgendwas. Und dann auf einmal wird der dort verfolgt und er weiß genau, wenn ich jetzt zurückgehe, passiert irgendwas. Und dann können wir sagen, du hast individuelles Recht auf Asyl. Und bei dem Grundgesetzartikel kann ich an der Grenze zurückweisen, wenn jemand über ein sicheres Herkunftsland nach Deutschland kommt.
Also alle.
Exakt.
Also
aber
das trotzdem, steht für Sie da drin. Und für Sie steht das da nicht
brauchen,
drin.
Willst du mal verstehen? Aber das Individuelle bleibt drin. Das waren im letzten Jahr keine 2000 Personen.
Das Individuelle...
Gar nicht relevant.
Ja gut, es gibt auch noch die Genfer Flüchtlingskonvention. Wir alle wissen, wie viel im Moment in Europa in der Asylpolitik schiefläuft. Meinem Eindruck nach gibt es vor allen Dingen da eine Aufgabe, der wir uns annehmen müssen, der sich auch eine zukünftige Bundesregierung, sollte sie zustande kommen, annehmen muss. Das ist beispielsweise eine gerechte Aufteilung und Verteilung in Europa, die im Moment überhaupt nicht funktioniert.
Sind irgendwie fünf Leute in Luxemburg
geflüchtet? Ist es falsch? Ist es doch richtig?
Ist nicht realitätsnah. Das haben wir schon mal gemacht. Das wird nicht funktionieren.
Frau Hennig.
Also was wir hier gerade erleben, ist wirklich hochinteressant.
Ja.
Weil man jetzt schon den Eindruck hat, das wird für Ihre beiden Parteien wirklich schwer zusammenzukommen. Nun sind Sie nicht der Verhandlungsführer, aber trotzdem eine wichtige Stimme in der SPD.
Wir wollen das mal verstehen, wo das Thema ist. Und das ist an vielen Stellen.
Es deutet sich ja schon an, die SPD wird sich sehr schwer tun und wird sich das teuer abkaufen lassen. Die Sache ist nur, so hat sie das ja auch in der Vergangenheit schon gemacht, wir haben viele große Koalitionen erlebt. Das waren sehr SPD-freundliche Koalitionsverträge, die wir da gesehen haben.
Martin Schulz zum Beispiel.
Aber die Zeit hat sich verändert. Also erstens heißt jetzt der neue Kanzler nicht mehr Angela Merkel, sondern Friedrich Merz. Zweitens ist der Zeitgeist ein anderer. Merkel hat zwar das Land 16 Jahre regiert, aber all ihre großen Reformprojekte waren keine Reformprojekte, die aus der CDU herauskamen, sondern sie reagierten auf den relativ linken Zeitgeist. Also die Flüchtlingspolitik, die Abschaffung der Wehrpflicht, die Ehe für alle, ich heiße das gut, ja, die Ehe für alle. Das waren alles keine CDU-Projekte. Das war sozusagen ein Entgegenkommen zur gesellschaftlichen Stimmung. Die CDU hat es mitgemacht, weil es Mehrheiten gebracht hat. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Lage. Wir sind in einer Lage, in der 50% CDU bzw. AfD gewählt haben. Wir sind auch in einer Lage, in der der Zeitgeist nicht mehr besonders links ist und in einer Lage, in der die SPD besonders schwach ist. Also sie ist ja nicht mal halb so stark oder halb so stark wie die CDU aus dieser Wahl herausgegangen. Das heißt, das werden wirklich schwierige Verhandlungen, weil die SPD verdammt viel will, aber eigentlich nicht so viel bekommen kann, weder von Friedrich Merz noch vom Rest der Partei. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also die CDU hat sich ja auch schon in eine schwierige Situation gebracht, in dem sie vorhergesagt hat, dass es nur bis Ostern dauern darf. Damit hat sie sich auch den Preis noch mal hochgetrieben, denn die SPD kann ja sagen, also wenn ihr es schnell wollt, dann kommt er uns am besten noch 2 Meter mehr entgegen.
Eine Ergänzung. Und wir sind in einer Phase, wo die Mitte-Links-Projekte der letzten 3 Jahre dazu geführt haben, dass 8% der Deutschen sagen, die Ampel, das war gar nicht so schlimm. Das heißt, du hast nicht nur diese allgemeinen globale Zeitgeistthemen, sondern du hast auch eine Ampel, die es auf ihre Weise probiert hat. Das heißt, die SPD kann nicht wie bei der No-GroKo-Aktion der Jusos bei Angela Merkel sagen, naja, wir wollten nicht, es wäre ja Jamaika möglich gewesen. Jetzt lass uns mal bitte eine sozialdemokratische Handschrift in den Koalitionsvertrag ziehen. Sondern die SPD muss sich bei diesem Wahlergebnis nach den 3 Jahren, wo sie selbst regiert hat, natürlich auch anders auf die Union bewegen. Klammer auf, die Union muss ein paar Dinge wie zum Beispiel das Wording bezüglich der Abstimmung mit der AfD, da kann man doch relativ schnell zusammenkommen. Es gibt jetzt ein greater good als die taktischen Spielchen, die die SPD immer schon gemacht hat, weil sie die GroKo nie wirklich wollte.
Ist für Sie denkbar, Herr Thürmer, dass Sie so eine Kampagne starten wie seinerzeit, als es gegen die GroKo ging, jetzt gegen die neue GroKo?
Es bleibt sehr abzuwarten, was jetzt passiert.
Sie schließen das nicht aus?
Ich schließe das jetzt nicht aus. Ich hoffe aber, und das meine ich ernst, dass es gelingt, dass es Politik gelingt. Das betrifft alle, das betrifft aber auch total meine Partei. Mhm. Jetzt das besser zu machen, was uns die ganzen letzten Jahre überhaupt nicht gelungen
ist. Okay, hätte ich ein Thema für Sie.
Ja.
Bürgergeld.
Mhm.
Die wollen es abschaffen, Sie wollen es behalten.
Die CDU hat dem Bürgergeld damals die Union im Bundestag zugestimmt. Jetzt will sie den Namen ändern. Ich habe mich bei einer Sache in dieser Bürgergelddebatte, wo ich auch sagen würde, das haben wir als Partei nicht gut geführt damals, die gesamte Debatte darum, dass man sich sehr schnell zurückdrängen hat in so eine wahnsinnige Defensivposition. Also im Grunde genommen haben wir bei dieser ganzen Bürgergelddebatte...
Nochmal ganz kurz, darum, aber Sie finden also die Bürgergeldregelung an sich ist gut, aber das Marketing war Mist.
Es gibt einen wahnsinnigen Vorteil beim Bürgergeld gegenüber dem Hartz-IV-System. Und zwar, dass man diesen Drehtüreffekt, also bei Hartz-IV hat man die Leute teilweise irgendwelche Chemiker dann in einen Callcenter-Job gedrückt, das hat dann nicht funktioniert und dann hatte man permanent diesen Drehtüreffekt. Leute waren gefangen über Jahre teilweise in irgendwelchen Maßnahmen, die überhaupt nichts gebracht haben, die letztendlich so eine Art Beschäftigungstherapie waren und die niemandem geholfen haben. Nicht den Betroffenen und schon gar nicht irgendwie uns.
Okay,
wirklich, Herr Lanz, lassen Sie mich das einmal sagen. Und das ist ein Meilenstein beim Bürgergeld gewesen, dass man davon wegkommt und mit diesem Instrument der Kooperationsvereinbarungen arbeitet und guckt, wie schaffe ich es, Menschen in Jobs zu vermitteln, die auch wirklich zu den Menschen passen, damit sie dort bleiben können.
Okay.
Das ist eine krasse Errungenschaft gewesen, für die wir damals im Sozialstaatspapier in der Partei gekämpft haben. Niemand
spricht
drüber.
Ja, bisher ohne Ergebnisse, ohne konkrete Ergebnisse, weil Sie können mir die Studie nicht belegen, dass das Kooperationsverbot und damit die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs dazu geführt hat, dass diese arbeitslosen Bürgergeldempfänger, die theoretisch arbeitsfähig sind, jetzt dauerhafte Jobs bekommen haben. Es ist nicht der Fall. Die Zahlen geben es nicht her. Wir haben 800.000 freie, offene Stellen. Die händeringend suchen die Leute nicht nur hochqualifizierte Top-Ingenieure, die suchen einfache Arbeitskräfte Land auf Land ab. Es hat eben noch nicht zu diesem schnelleren, dauerhaften Einstieg in den Arbeitsmarkt geführt. Das, was Sie gerade in der Theorie, wie so oft bei den Jusos, in der Theorie klingt das dann einmal alles gut. In der Praxis gibt es diesen Beleg für Ihre Theorie noch nicht.
Und auch Herr Thürmer, auch wenn er krank ist, der Herr Linnemann, muss er trotzdem
alles
antworten.
Okay.
Ich würde interessieren. Also, Sie haben ja gerade gehört, im Grunde soll alles so bleiben, wie es ist. Lass uns den Namen ändern.
Auch wegen den Themen, die Sie angesprochen haben. Ne? Also wir haben jetzt über zwei Themen gesprochen.
Beim Bürgergeld.
Ach so, okay.
Ja. Bürgergeld, Sie haben gerade gesagt, das war eine krasse Errungenschaft, so haben Sie sich ausgedrückt. Das ist eine super. Das heißt, Sie würden daran festhalten wollen. Die Union hat was vor mit dem Bürgergeld?
Also wir würden den Vermittlungsvorrang in Arbeit wieder anschalten. Das heißt, jeder, der arbeiten kann in Essen, die machen das ja klasse, da kommt einmal im Jahr ein Amtsarzt und schaut, kann jemand wirklich arbeiten? In Deutschland wird das definiert als, wer mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten kann, der ist arbeitsfähig und der muss dann in Essen einen Job annehmen. Wenn er das nicht macht, wird das Bürgergeld gestrichen. Und eigentlich will Heil das ja auch. Er hat das auf Totalverweigerer bezogen und hat gesagt, wenn jemand partout nicht arbeiten will, dann muss man 100% sanktionieren. Bis heute gibt es nicht einen Fall in Deutschland. Deswegen glaube ich, Herr Thürmer, kann man bei diesem Thema zusammenkommen. Auch Herr Mützenich hat schon gesagt, so kann es nicht weitergehen. Also der Unterschied ist einfach, gibt es ein Verfassungsgerichtsurteil von 2019. Da sagt Herr Schlegel, ehemaliger Präsident des Bundessozialgerichtes, der Staat kann davon ausgehen, wenn jemand partout keine Arbeit annimmt, dass er nicht bedürftig ist. Punkt. Das heißt, eigentlich könnte man alle Sanktionen abschaffen und könnte sagen, entweder er kann nicht arbeiten, dann kriegt er unsere volle Unterstützung, oder er kann arbeiten, dann muss er auch gehen.
Und dann streichen Sie die auch.
Komplett.
Das wäre die Idee. Für den Koalitionsvertrag.
Genau.
Geht Thürmer mit, ist die Frage.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, man könnte einfach alle Leistungen streichen. Das kenne ich ja schon von Jens Spahn und Es gibt ein Sozialstaatsprinzip. Das heißt, man darf den Leuten irgendwie nicht der Verelendung preisgeben.
Aber wenn jemand
Bundesverfassungsgericht wirklich also schon zigmal bestätigt. Und wissen Sie was? Ich finde es auch in Ordnung, dass wir einen Sozialstaat haben und ich möchte ihn nicht kleinsparen.
Ich auch, finde ich auch. Aber wenn jemand arbeiten kann und nutzt den Sozialstaat aus, das sind Ihre Arbeiter, die die SPD wählen oder wählten, die jetzt die AfD wählen.
Eine Debatte, die wir jetzt wieder aus der Perspektive der 16.000 Betroffenen führen. Und übrigens auch prekär, also gerade für Menschen, die prekär beschäftigt sind, ist die Existenz eines Sozialstaats und auch von so etwas wie dem Bürgergeld total wichtig, dass es das gibt. Also zu sagen, dass das stünden hier Interessen gegeneinander von Arbeitern gegen Leute, die ihren Job verloren haben, da möchte ich widersprechen. Dass der Abstand, dass Leute gerade im prekären Beschäftigungssektor besser verdienen müssen, weil die das Gefühl haben, sie gehen arbeiten, sie gehen schuften.
Sie wollen den Mindestlohn auf 15 Euro hochsetzen? Ja. Das würden Sie politisch einfach dann so machen?
Das ist eine Korrektur dessen, was die Mindestlohnkommission, indem sie den Mindestlohn weniger angepasst hat, als es eigentlich die Lohnentwicklung vorgegeben hat.
Die Frage ist, was würde der Volkswirt Lindemann machen? Ja,
da würde es der Mindestlohnkommission überlassen. Da sitzen die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände. Die haben sich vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen geeinigt auf eine neue Geschäftsordnung und sagen, in Zukunft wollen wir gemeinsam abstimmen. Das heißt, wenn die das nächste Mal tagen, werden die gemeinsam abstimmen. Und das würde ich denen lassen.
Wenn die sich auf 15 Euro einigen,
ja, das ist
dann ist das in Ordnung.
Übrigens kommen diese 15 Euro nicht aus dem Nichts. Also es gibt auch eine EU-Richtlinie.
Sondern aus dem Wahlkampf. Die kommen nicht aus dem Nichts, sondern
direkt aus dem Wahlkampf von Olaf Scholz.
Es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, Dürfen keine Löhne bezahlt werden, die niedriger sind als die Armutsgrenze. Und danach wäre es, glaube ich, jetzt bei 14,60 Euro. Mit ein bisschen Inflation sind wir jetzt sehr schnell bei 15 Euro.
Okay. Aber deswegen wird es ja auch so kommen. Wenn man die Mindestlohnkommission nicht vorpräjudizieren würde, hätten sie das jetzt genauso. Und sie werden es ziemlich in diese Richtung entscheiden. Man muss als Politik denen gar nicht sagen, was sie machen soll. Manchmal schaffen die das schon alleine.
Aber Frau Hennig, beim letzten Mal hat es ja gar nicht geklappt.
Aber jetzt ist es ja reformiert worden, diese
Gesetz. Frau Hennig, würde ich gerne fragen, sozusagen einleiten zum nächsten Thema. Schuldenbremse. Hart, als politische Beobachterin, ich blicke da gerade nicht mehr so richtig durch, wo wir da stehen. Also im Wahlkampf war Friedrich Merz, der sagte, also unter bestimmten Voraussetzungen könnte man das machen. Hat er in München gesagt. Am nächsten Tag kommt Lindemann und sagt, was hat er da erzählt? Auf gar keinen Fall, hat er alles falsch verstanden. Also pfeift seinen eigenen Kandidaten direkt wieder zurück. Am nächsten Tag ist Friedrich Merz ganz hart und klar für die Schuldenbremse, so wie es sein Generalsekretär auch wollte. So, jetzt im Wahlkampf, im Fernsehen höre ich zweimal, wie Friedrich Merz im Grunde die Tür deutlich aufmacht zur Lockerung der Schuldenbremse. Und jedes Mal kommt hinterher Carsten Lindemann und sagt, nicht so gemeint, hat er falsch verstanden, räumen wir wieder ab. Jetzt war diese Wahl, jetzt höre ich Friedrich Merz, der sagt, möglicherweise kriegen wir bald ein Problem. Wir brauchen Geld, um in diesem Land voranzukommen. Und zwar so viel Geld, dass wir es einfach nur über Einsparungen nicht regeln können. Und deswegen sollten wir, weil nämlich im nächsten Parlament eine Sperrminorität droht, heißt Linkspartei gemeinsam mit der AfD, könnten so viele Stimmen haben oder werden so viele Stimmen haben, dass sie die Aussetzung der Schuldenbremse blockieren können. Deswegen sollten wir es jetzt noch ganz schnell machen, solange dieser alte Bundestag noch besteht. Richtig vorgetragen? Und dann kommt Lindemann wieder und sagt, auf gar keinen Fall, Schuldenbremse bleibt. Und wenig überraschend ist Friedrich Merz jetzt auch dafür, dass die Schuldenbremse bleibt. Also wo stehen wir da aktuell, heute Abend?
Ja, das klingt jetzt so lustig, aber ich finde das...
Das ist wirklich nicht lustig
und es verweist auf ein Problem, das mehrere Parteien haben und das auch ein bisschen das Misstrauen in die etablierten Parteien erklären kann. Und das Problem ist, dass man oft den Eindruck gewinnt, es wird so die halbe Wahrheit gesagt und bestimmte Zumutungen, von denen die CDU und die SPD und andere Parteien wissen, die kommen auf die Bevölkerung zu. Wir können denen nicht ausweichen. Ja. Wir müssen uns denen stellen. Bestimmte Zumutungen einfach weggeschwiegen werden bis zu dem Moment, wo man sozusagen vor der Wand steht. Und die CDU steht jetzt gerade vor der Wand. Die CDU weiß, sie muss 300 Milliarden oder 200 Milliarden, da gehen die Angaben ein bisschen auseinander, in die Bundeswehr stecken. Mhm. Das ist nicht einzusparen. Auch nicht, da können wir noch so lange über das Bürgergeld reden.
Und
auch
über
nicht,
Migration
indem sie,
und so werden wir damit nicht hinkriegen.
Indem sie noch 500.000 Leute mehr zum Arbeiten bekommen, die vielleicht bislang irgendwie Stütze beziehen. Das heißt, so wie die Schuldenbremse gerade ist und wie unsere Haushaltssituation ist, die Kassen sprudeln ja nicht gerade, wie wir wissen, wird es nicht zu machen sein mit der Schuldenbremse. Deswegen kommt ja jetzt auch die CDU und überlegt, im alten Bundestag die Schuldenbremse abzuschaffen. Dann sagt, das stimmt.
Weil im neuen Bundestag diese Sperrminorität droht.
Weil man im neuen Bundestag ein Problem hätte, dann müsste man mit der Linken zusammenarbeiten. Ich habe schon, vor Jahren gesagt, der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken ist falsch, weil man sich nicht, wenn man eine so starke AfD hat und eine gar nicht mal so schwache Linke, im Osten war die Linke immer relativ stark, weil man nicht beides ausschließen kann. Jetzt hat man diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das heißt, man kann mit der Linken gar nichts machen.
Das heißt, selbst so eine Brandmauer und ein Unvereinbarkeitsbeschluss.
Selbst wenn sich die Linke sozusagen dazu herablassen würde, was ja jetzt auch nicht besonders wahrscheinlich ist. Und jetzt wird also überlegt, ein Sondervermögen für die Bundeswehr wieder aufzulegen im alten Bundestag. Und ein Sondervermögen, es tut mir leid, das ist nichts anderes als die Umgehung der Schuldenbremse. Dann können Sie, ich meine, Carsten Lindemann hat ja schon, ich glaube, ich habe das heute in Vorbereitung auf diese Sendung gesehen, schon 2023 in Ihrem Brief, den Sie da immer veröffentlichen, auf Ihrer Homepage geschrieben, die Schuldenbremse ist unverrückbar. Ja. Also die ist ja sowas wie die Identität der CDU inzwischen,
fünf Zitate, fünf Daten, fünf Termine. Bei denen Herr Lindemann immer wieder gesagt hat, die Schuldenbremse bleibt.
Aber das stimmt natürlich nicht.
So sicher
nicht
wie die Rente von Norbert Blüm. So,
fast. Wir bekommen ein starkes Militär. Oder wir behalten die Schuldenbremse. Beides zusammen wird nicht gehen. Und die CDU wird sich entscheiden müssen, was ihr wichtiger ist.
Also mein Problem ist grundsätzlich bei der Schuldenbremse. Also wir dürfen ja 50 Milliarden trotz Schuldenbremse Schulden machen. Das muss man fairerweise sagen. Mein Problem ist immer in der Vergangenheit, die Erfahrung zeigt, dass wenn die wenn Schulden gemacht werden können, dann gibt es kein Halten mehr. Politiker haben immer Ideen, wie sie das Geld ausgeben, aber es kommt nicht dahin, wo es eigentlich hingehört, sondern irgendwo in den Konsum. Ich sag mal, wir haben auch, sag ich mal, selbstkritisch die zweite Mütterrente. Musste das unbedingt sein? Das haben wir vielleicht gemacht, weil die Möglichkeiten da waren.
Mit schönen Grüßen nach Bayern.
Heute wird es schwierig, das zu machen, auch wenn die CSU das jetzt nochmal will. Ich glaube, das ist schwierig, um es mal gelinde zu formulieren, ohne gleich morgen einen Anruf von Herrn Söder zu bekommen.
Heute Abend.
Aber ich will nur sagen,
läuft heute noch,
ja, und deswegen will ich auch sagen. Und deswegen bin ich immer ein Freund, dass man den Hunger des Staates nach neuen Einnahmen und neuen Schulden begrenzen muss. Wir Politiker müssen Prioritäten setzen. Und die müssen wir setzen, auch jetzt im neuen Bundestag.
Okay,
so, jetzt zum Thema Sondervermögen.
Ja, ganz kurz. Ja. Nein, Schuldenbremse bleibt bei Ihnen oder nicht? Ja oder nein? Das ist ja eine ganz einfache Sache.
Also ich werde dafür kämpfen, dass die bleibt, weil das ist meine Überzeugung.
Das ist eine ähnliche überzeugende Antwort wie die von Hubertus Heil, den ich hier gefragt habe, ob die Rente sicher ist. Antwort, wir müssen alles dafür tun, dass sie sicher bleibt. Ja, eine ähnlich diplomatische, rhetorische,
aber jetzt kommen wir zum Sondervermögen.
Was denn jetzt? Bleibt die Schuldenbremse oder bleibt sie nicht?
Also ich sage jetzt mal ja. Aber es wird schwierig, ne? Sie holen dann, also es ist meine Überzeugung.
So ein hartes Dementi gehört.
Also ich bin da wirklich von überzeugt, dass das für Deutschland wichtig ist. Übrigens auch in Europa.
Ich sag mal.
Übrigens auch in Europa. Übrigens auch. Ja, ich kann ja jetzt nicht hier die ganzen Verhandlungen, können wir jetzt nicht wegnehmen.
Jetzt ist der Wahlkampf doch auch für Sie vorbei. Und jetzt hat der Friedrich Merz schon in der Fraktionssitzung angekündigt, man könnte doch eventuell mit dem alten Bundestag an die Regeln ran. Da können Sie ja jetzt hier nicht sagen, ich sage mal ja. Die Schuldenbremse ist in ihrer jetzigen Form Geschichte. Können wir uns darauf einigen?
Ich bleibe jetzt hart.
Die
Schuldenbremse. So, jetzt reden wir mal über das Sondervermögen.
Das
sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Das ist der Trick.
Nein, das ist kein Trick. Beim Sondervermögen ist es zweckgebunden für die Bundeswehr.
Ja, okay.
Wenn ich die Schuldenbremse löse, ja, kann ich es für alles ausgeben. Und deswegen, beim Sondervermögen ist es so, dass das bis 2027, das NATO-Ziel, was wir haben, durchfinanziert ist. Aber für das Jahr 28, 29 nicht. Jetzt haben wir das Problem. Und dass man darüber mal redet, im Lichte dessen, was wir gerade erleben, das ist ja eine echte Zeitenwende.
Es ist eine Ausnahme vom Haushalt. Es ist auch nicht die solide Finanzpolitik, die ihr immer deklariert habt. Und ihr braucht für ein Sondervermögen auch eine Zweidrittelmehrheit. Und ihr bräuchtet auch im neuen Bundestag mindestens die Linken, um da mitzugehen. Also,
für,
Sie haben die gleiche Debatte.
Für Rüstungsausgaben
nicht, dass die Linken,
was die gar nicht machen würde, was die Linke gar nicht macht. Und du zahlst Zinsen dafür, es ist eine einmalige Sache, dann kannst du so ehrlich sein und sagen, wir gehen an die Reform ran,
also,
der Schuldenbremse.
Ich halte, fasse mal ganz kurz, bin ja hier der Protokollchef heute hier.
Die Ausschnitte wieder rausholen.
Ja, selbstverständlich. Also Sondervermögen ja, Schuldenbremse schleifen nein.
Ich würde sagen, bei der Schuldenbremse auf gar keinen Fall, weil ich das für einen Fehler hielte.
Ja,
für die Solidarität Deutschlands.
Ich
halte es für falsch, Herr Lanz.
Ja, nein. Machen Sie es oder machen Sie es nicht? Das Einzige, was mich interessiert.
Ich kämpfe dafür, dass da nichts passiert bei der Schuldenbremse.
Okay.
Ja, was, ich kann doch jetzt nicht hier für die kompletten Verhandlungen.
Obersticht unter, ist ja klar.
Ja, aber bei mir gibt's noch einen, der Ober.
Sag ich ja. Wenn der Ober das will, dann.
Nein, die Schulden.
Deswegen formulieren Sie ja so vorsichtig.
Die wird bleiben. Für die Länder, die brauchen ein bisschen mehr Flexibilität. Ja. Das ist ein anderes Thema. Aber die wir im Bund haben, wird bleiben.
Lass
und bei dem
sagen,
Thema Sondervermögen muss man drüber reden. Aber das sind Verhandlungen, die ich
Lass
nicht
Lass uns einfach sagen, bei der Schuldenbremse hat der Merz jetzt so oft auf Sie gehört. Jetzt zum Schluss hören Sie einmal.
Nein, Herr Lanz, ich bleibe hart. Die Schuldenbremse bleibt. Punkt.
Würden Sie Ihren Job davon abhängig machen?
Boah, welchen?
Hallo?
Bundestagsabgeordneter, ich bin für 4 Jahre gewählt.
Generalsekretär, was werden Sie demnächst machen?
Ich werde mich für diesen Politikwechsel einsetzen. Und wenn wir das in diesen 4 Jahren nicht schaffen, dann muss ich eh was anderes machen. Punkt.
Nein. Schuldenbremse. Gegenüber Merz. Das ist doch Ihre tiefe Überzeugung. Er hat ja auch Überzeugung. Das mag ich hier an Thürmer. Man hat echte Überzeugung und sagt, ist mir egal, was ihr alle denkt und sagt, ich halte daran fest. So. Sie haben auch eine ehrliche, aufrichtige Überzeugung und sagen, Schuldenbremse.
Ich halte das für einen zentralen Fehler.
So.
Für einen zentralen. Herr Lanz, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir brauchen dringend Reformen in Deutschland. Wir bauen Straßen, Brücken. Das dauert alles 30 Jahre.
Ja
und jetzt
nein.
Machen wir noch mal 1 Billion Euro drauf. Das geht doch weiter so. Nein, keine Reform.
Also, und Schuldenbremse bleibt, Ende aus, Mickey Maus. So.
Also,
Thürmer.
Jetzt haben Sie
Ich habe starke Emotionen beim Thema Schuldenbremse. Das ist schlimmer als so manche Erdnussallergie von anderen Leuten. Ich finde, an dieser Schuldenbremse-Debatte
kann man wirklich viel, ich habe davor von so Bullshit-Politik geredet, da kann man viele Beispiele dafür finden.
Schönes Bullshit-Bingo, möchte ich sagen.
Was Vertrauen zerstört. Also ich hatte immer die Vermutung, dass die harte Position der CDU zur Schuldenbremse übersetzt geheißen hat, ja, wir wissen schon, wir müssen eigentlich mehr Geld ausgeben, aber bitte nicht ihr. Und der Eindruck, der verfestigt sich ja extrem, wenn quasi am Tag,
wenn man hier
haben Sie ja gerade gesehen,
ja.
Wenn am Tag 1 nach der Wahl quasi das kommt, ja, jetzt machen wir es doch. Also erstens, meine inhaltliche Haltung gegenüber der Schuldenbremse ist, mach kaputt, was dich kaputt macht. Also alles, was wir daran ändern können, ändern, aushöhlen, abschaffen, alles besser. Wäre eine Erleichterung für dieses Land.
Sie sind ein junger Mann, ne?
Damit wir
Sie bezahlen es am Ende, sind schon klar.
Ja, gerne, ne? Gerne, wirklich. Wenn ich dann nicht mehr, ich war vor kurzem in Dresden, gucken Sie sich mal die Carola-Brücke an, die da in der Elbe hängt. Da können Sie ganz groß draufschreiben, Schuldenbremse. Das ist wirklich, das hängt da.
Können Sie ganz groß draufschreiben, Bürokratie in Deutschland. Die ist am 6. Moment, das macht jetzt Spaß. Am 6. September, Herr Sümer, am 6. September ist das passiert. Jetzt ist vor einer Woche, ist da mal wieder ein Auto hergefahren.
Also ich werde das
die sind nicht, immer noch in der Ausschreibung, weil
mit dem Ablenkungsmanöver. Wir bleiben mal ganz kurz bei der Schuldenbremse.
Die haben noch niemals jemanden gefunden, der das durchrechnet. Es gibt keinen Plan, nichts nach einem halben Jahr. Okay. Das sind doch unsere Probleme. Hier in Hamburg die Kühlbrandbrücke, innerhalb von 4 Jahren gebaut. Jetzt sollen sie in 2048 fertig sein.
Wir 372 Milliarden Euro Investitionsstau in unserer öffentlichen Infrastruktur haben. Das hat sich nicht irgendwer ausgedacht. Ich glaube, das sind die Zahlen vom Institut für Urbanistik. Und das zu ändern, ist absolut wesentlich. Das haben inzwischen auch alle verstanden.
Okay,
und jetzt mal eine Anmerkung. Was aber nicht geht, ist, dass wir den Eindruck erwecken, okay, also Kredit, wir können Schuldenbremse abschaffen für Panzer, aber nicht für Brücken und Schulen. Wir brauchen schon beides.
Frau Hennig, haben Sie es jetzt verstanden? Steht diese Schuldenbremse jetzt im Koalitionsvertrag oder nicht? Wir haben bei Ihnen angefangen, wir hören bei Ihnen auf.
Ich glaube, es wird das Sondervermögen geben und es wird keine Veränderung der Schuldenbremse geben, auch weil es keine Mehrheit dafür gibt.
Gut,
es gibt eine Mehrheit. Also es gibt eine Mehrheit im Bundestag. Also alle Parteien, offensichtlich neuerdings auch die CDU.
Die Schuldenbremse bleibt, Herr Thürmer.
Sie müssen selber lachen.
Nein, ich lache überhaupt nicht. Das ist mein purer Ernst.
Also es gibt
Sie sitzen doch im Lüftungsschacht da im Adenauerhaus.
Es gäbe eine Mehrheit.
Sagen Sie mal, was denken die wirklich?
Die Schuldenbremse bleibt ja nicht, weil sie für die Länder verändert wird. Und das Sondervermögen ist tatsächlich die wahrscheinlichste Variante, weil die Argumente von den Thürmern wirklich nur bedingt stimmen. Man kann nicht auf jede Brücke Schuldenbremse schreiben. Das wäre ja Wahnsinn. In diesem Land, es geht so viel schief. Und es gab sehr viel Geld in diesem Land. Aber was an Planung und Konzeption danach kam oder auch Ausfertigung, daran hat es wirklich oft gescheitert. Okay. Nicht nur am Geld.
Dann habe ich zum also wer setzt sich da durch? Jetzt Lindemann oder?
Halb, wie immer bei der großen Koalition.
Wie immer. Wie
bisschen Schulden, ein bisschen neue Schulden, ein bisschen Reformen.
Bei Lindemann klang es nicht nach halb, aber egal.
Und zum Schluss, Herr Thürmer. Entschuldigung, ich mach's ganz kurz.
Ja.
Aber ich glaube, es wirkt schon sehr seltsam auf Menschen, wenn sie den Eindruck haben, so eine wichtige Entscheidung soll von einem Bundestag getroffen werden, der abgewählt ist, der gar nicht mehr die Mehrheiten repräsentiert. Also das ist schon super seltsam. Das ist schon demokratisch
in dem Zusammenhang,
super schwierig.
Herr Thürmer, in dem Zusammenhang habe ich noch eine schöne letzte Frage für Sie. Wie gut ist es eigentlich und vertrauenserweckend für Menschen, dass ausgerechnet die so krachend gescheitert sind jetzt bei dieser Wahl, Ihr Parteivorsitzender zum Beispiel, Lars Klingbeil, dass der jetzt Fraktionschef wird, mächtiger Mann, mit Perspektive Vizekanzler und sozusagen weiterer Aufstieg nach oben. Wie finden Sie das? Mögen Sie das?
Ich habe mich dazu ja schon geäußert. Also der Eindruck, der entstanden ist am Wahlabend, dass quasi, es gibt diese historische Wahlniederlage, ich glaube, die schlechteste Ergebnis seit 1838 Jahren.
Ja.
Und dann kommt das Signal, aha, okay, einer der Parteivorsitzenden, der wird jetzt heute Nacht noch, auch in so einer gefühlten Nacht- und Nebel-Aktion befördert. Das als Außenwirkung, also das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir wünschen würde. Ich will, dass wir als Partei jetzt das Signal senden, wir haben verstanden, wir hören euch zu und wir handeln. Und am Ende steht da eine Sozialdemokratie, der die Menschen wieder vertrauen können. Und ja, das war genau gesagt, das Gegenteil des Signals.
Ehrlicher wäre jetzt eine No-Klingbeil-Kampagne gewesen, anstatt eine No-GroKo-Kampagne. Aber das machen die Jusos ja dann nicht. Weil das ist ja auch seine Erzeugung. Nee, ist ja auch ihre Überzeugung.
Jetzt mal ehrlich, Herr Brücker.
Ja, da sind Sie jetzt gerade ganz sanft gewesen. Sie fanden es nicht optimal. Und
ich war ja schon sehr deutlich.
Nee, ich finde, für Berufspolitiker war gerade, ehrlich gesagt, hier gibt es viele geschmeidige Momente. Der gehörte nicht dazu.
Herr Brücker, die Situation der SPD ist gerade zu prekär, dass man sagen könnte, wir schnipsen einmal so mit dem Finger, wir tauschen ein paar Gesichter aus und dann ist alles wieder gut. Das ist wirklich nicht das Ding. Ich habe es davor gesagt, wir müssen wieder Partei der Arbeit werden. Wir müssen es wieder schaffen, die Arbeiterinnen und Arbeiter anzubinden. Diese Probleme sind tiefgehend.
Wir haben
und
nur
am Ende, das geht es auch um Gesichter. Auch, brauchen wir auch eine Neuaufstellung.
Er hat ja doch selber gesagt, wir brauchen auch einen Generationenwechsel und so weiter. Wer soll es denn dann machen? Also wer wäre denn für Sie der ideale Parteivorsitzende? Und in dem Zusammenhang, wie geht's eigentlich Saskia Esken?
Ich meine das, was ich gerade gesagt habe, ernst. Ja. Also personelle Neuaufstellung. Grundsätzlich.
Ja, wer soll es machen?
Also, programmatische Neuaufstellung. Grundlegend. Wirklich?
Ja.
Grundlegend. Selbstkritik, die wichtig ist jetzt.
Und wer soll es machen?
Abhängig davon Personalfragen beantworten.
So, wer?
Herr Lanz, ich habe sehr deutlich kritisiert, was am Wahlabend passiert ist mit dieser Vergabe.
Sie wollen damit sagen, mehr ist nicht drin.
Jetzt selber am Personalkarussell bei Ihnen in der Sendung zu drehen, das wäre verdammt unglaubwürdig.
Aber wenn ich das, was ich gesagt
habe, ernst meine.
Okay.
Und die Probleme sind wirklich groß.
Darf ich nochmal eine letzte Frage stellen?
Ja.
Kann das Boris Pistorius besser?
Boris Pistorius was besser?
Parteichef.
Boris Pistorius, Parteichef?
Ja.
Das habe ich jetzt noch nicht so häufig gehört. Also, er war offensichtlich im Gespräch als Kanzlerkandidat.
Ist jetzt noch nicht
zu mir vorgedrungen.
Hätten Sie gut gefunden? Kanzlerkandidat?
Ja.
Herr Lanz, also die Kampagne, die Kandidatenaufstellung und die Kampagne, dass das alles wirklich mies gelaufen ist, das hat doch wirklich jeder gemerkt.
Okay.
Und jetzt...
Komm, gelobt sei Jesus Christus, das war's. Wir sind mit der Zeit durch. Wir haben es verstanden. Ich will Sie nicht weiter quälen. Fand's sehr ehrlich. Hat mir gut gefallen. Und werden spannende Wochen, Herr Lindemann, für Sie. Danke ganz herzlich jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.